Ich freue mich heute, da weiterzufahren, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das war bei der Geschichte mit Mose. Wir haben darüber gesprochen, wie wir in einer Freundschaft mit Gott sein können. Wie wir nicht nur eine ferne Beziehung haben können mit Gott, aber wie er uns als Freund haben möchte und mit uns sprechen will, wie mit einem Freund. So ganz nah und direkt. Und heute geht es einen Schritt weiter. Nämlich ist die Frage im Raum unserer Identität. Wir sprechen zwar mit ihm als Freund, aber oft bewegt uns ja die Frage, wer sind wir im Herrn? Was bin ich, Gott? So der Sinn des Lebens. Entweder bist du jung und du fragst dich, was ist alles noch vor mir? Oder du bist so mittelalterlich, du denkst, war das wirklich alles? Was ist jetzt noch vor mir? Die Midlife-Crisis? Oder du bist schon darüber hinweg und denkst, war das wirklich alles? Was kommt noch? Aber wir fragen uns immer wieder, wo stehen wir? Weil wir nach einem Sinn suchen in unserem Leben. Der Duden hat die Identität sehr gut definiert, wie der Duden das so macht in der deutschen Sprache. Er sagt, es gibt zwei Definitionen. Das eine ist die Echtheit einer Person oder Sache, das heißt völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Das kennen wir, du hast eine Idee, du hast einen Pass. Das ist das Dokument, das belegt deine Identität hier bezüglich Land und deinem Sein hier. Das ist deine Identität. Aber was wir mehr suchen, ist die zweite Definition, die sagt, Identität bedeutet das selbst erlebte innere Einheit der Person. Das hat noch gar nichts mit Glauben zu tun. Es ist ganz unabhängig von dem, was wir sehen und glauben. Aber die Definition, ich glaube, die stimmt. Da, wo du dich mit etwas identifizieren kannst, da liegt deine Identität. Da, wo die Dinge deines Herzens, deines Innerns auf etwas resonieren, auf etwas Antwort geben oder du dich eben damit identifizieren kannst, da liegt deine Identität. Vielleicht kennst du Dinge, die dich ansprechen und du weißt, das ist dein Ding, sagt man so. Das ist sein Ding, das macht er immer. Das hat mit deiner oder seiner Identität zu tun. Was klingt denn in uns an? Was sagt Gott zum Beispiel über sich selbst? Mose hat da mit diesem Busch gesprochen, das erste Mal. Da war Feuer im Busch und eine Stimme kam raus und redete mit ihm und sandte ihn, gab ihm einen Auftrag. Und Mose fragte diese Stimme, sagt, sag mir doch, wer du bist. Wenn ich da zu diesem Volk gehen soll, dann sag mir, wer mich schickt. Also, gib mir deine Identität preis. Sag mir, mit was soll ich dich assoziieren? Und wir lesen in 2. Mose 3,14 die Antwort Gottes. Ich bin, der ich bin. Du kannst ihnen sagen, ich bin hat dich geschickt. Das ist der Jahwe, das Wort Jahwe. Ich bin hat dich geschickt. Das ist wie wenn du irgendwo in ein Treffen gehst, das irgendeinen gewissen Kontext hat. Wir haben manchmal so Leitertreffen, Pastorentreffen, da gehst du rein und wenn jemand nicht kann, sagt er, ah, oh, wer bist dann du? Und ich sage, ich bin der Manuel, dann hilft das dieser Person genau nichts, weil sie will dann wissen, also in welchem Kontext, welchem Dienst bist du oder wo stehst du in der Leiterschaft. Ich bin, der ich bin. So, aber das war Gottes Antwort. Er musste nicht etwas vermitteln oder beweisen oder sagen, von wo er kommt oder etwas, das wir uns vorstellen können. Weil er ist voll mit sich selber eins. Gott hat keine Zweifel darüber, was er sagt und was er tut. Ich habe manchmal Zweifel darüber, was ich sage und was ich tue. Vielleicht sollte ich das nicht, aber ehrlicherweise ist es so. Vielleicht sagst du manchmal Dinge und du fragst dich, ist das wirklich so? Gott hat das nicht. Gott ist, der er ist. Was er sagt, das tut er. Was er tut, das sagt er. Bei Gott gibt es keinen Zweifel. Deshalb kann er sagen, ich bin, der ich bin. Er hat seine Identität in diesem Sinne, ist eine, auch eine Integrität. Er ist so, wie er ist. Und bei uns klingen gewisse Dinge an, aber noch lange nicht alles. So, von wo kommt denn unsere Identität? Und wieso brauchen wir das überhaupt? Ich möchte das ganz kurz beleuchten. Wenn du jemanden siehst und eine Identität damit verbindest, sagen wir, du siehst jemand, das ist ein Bankdirektor. So, darin steht er, er ist der Direktor der Bank. Wenn du das dir vorstellst, da siehst du schon die Rolex und die Krawatte und es hat ein gewisses Prestige, das mit dem mitkommt, mit dieser Identität, in der sich diese Person identifiziert. Jemand anders sagt, ja, ich bin Profifußballer, einer der eBay-Leute da. Sagst, das ist seine Identität, der ist Fußballer, der wird von allen als Fußballer gesehen. Du siehst, wie fit er ist, seinen Lambo in der Garage, das gehört bei diesem Fußballer irgendwo dazu. Das ist seine Identität und das bringt es mit, was wir sehen. Und vielleicht gefällt ihm das ja auch, was wir sehen. Wenn du sagst, ich bin Missionar, dann siehst du die Büchse Ravioli, die für eine Woche halten sollte. Vielleicht ist das dann nicht so attraktiv. Aber wir verbinden gewisse Dinge, was bei anderen eine Identität ist. Und geprägt sind wir sehr oft ja durch die Medien, Social Media, die uns gewisse Bilder vorgeben. Du siehst, wie jemand, der happy ist, sein sollte. Du siehst diese Identitäten dieser Leute, sie sind erfolgreich, alles ist wunderschön auf Instagram. Das vermittelt uns ein Bild und weckt einen Wunsch in uns, ebenso zu sein. Es vermittelt uns das Prestige einer Identität und weckt in uns Wünsche, genauso zu sein. Wir werden geprägt davon. Ob du das jetzt willst oder nicht, du sagst, ja, ich kann das abstrahieren, ich weiß, es ist nicht alles so, wie man es ansieht und so, aber es prägt dich trotzdem, weil du bist diesem ausgesetzt, nicht nur einmal im Jahr, je nachdem, wie dein elektronisches Verhalten ist, bist du dem sehr oft ausgesetzt oder setzt du dich dem sehr oft aus. Und das prägt. Das prägt und das prägt und das prägt. Ich habe kürzlich eine PET-Flasche angeschaut. Das ist eine PET-Flasche. Wisst ihr, wieso, dass ich weiß, dass das eine PET-Flasche ist? Die ist ja recycelbar. Es steht da drauf PET. Jetzt kannst du die Etikette wegnehmen. Es steht immer noch da drauf PET. Weil bei jeder PET-Flasche, du kannst es mal anschauen, das PET, das ist eingeprägt. Hier am Boden. Da steht drauf, PET. Das ist, selbst wenn du das Label wegnimmst, selbst wenn du das wegnimmst, was andere da an dir sehen oder lesen können, die Prägung, die bleibt. Die Prägung, die bleibt. Und das PET ist geprägt, weil es PET ist. Und es ist auch PET, weil es geprägt ist. Es geht hin und her. Aber in deinem Leben, da ist eine Prägung. Und du kannst noch so ein anderes Label darauf setzen, aber die Prägung, die ist Realität. Und diese sollte vom Herrn und vom Wort Gottes kommen. Und wenn das nie in dein Leben prägt, dann prägen sich andere Dinge in dein Leben ein. Und da kannst du noch so eine hübsche geistliche Etikette drauf machen, die Prägung, die ändert sich deswegen nicht. Problematisch wird es mit den negativen Prägungen. Dinge, die dich zurückhalten in deinem Leben. Dinge, die dich binden. Identitäten, Prägungen, die sind ja nicht von heute auf morgen einfach hundertprozentig da. Du bist nicht voll geprägt auf die Welt gekommen. Prägungen geschehen über dein Leben. Jeden Tag, jedes Jahr. Da gehst du und wirst du geprägt. Du prägst andere, aber du stehst unter Einflüssen gut und schlecht. Und wie du geprägt wirst, das braucht eine Zeit. Wenn dir jemand sagt, du bist ein Versager, du bringst einfach nie was auf die Reihe, kannst du das wegstecken, weil du weißt, du hast schon viele gute Dinge erreicht. Wenn du das jeden Tag hörst, weil du vielleicht in einem Bereich jetzt das nicht gerade deine Stärke ist, aber es wird so verallgemeinert in deinem Leben. Und du hörst jeden Tag, du bist so ein Versager. Du wirst nie was auf die Reihe kriegen. Das prägt sich ein. Das prägt sich ein und du gehst Dinge an, die du vielleicht erfolgreich meistern könntest, aber in deinem Kopf, in deinem Herzen ist diese Prägung von, ja, ich werde es sowieso nicht schaffen. Mein Vater hat ja immer gesagt, du kannst das nicht. Meine Freunde haben immer gesagt, du kannst das nicht. Und du gehst schon mit einer negativen Haltung an eine Sache ran und du wirst anstehen. Die Chance ist groß, dass du versagst. Nicht, weil du es nicht könntest, aber weil es in dir eingeprägt ist und du fast nicht glauben kannst, dass es anders sein könnte. Und diese Prägungen, die können uns wirklich zurückhalten. Und ich sage euch, die Prägungen der Welt von Social Media sind nicht die Prägungen, die dich in deinem geistlichen Leben freisetzen. Das sind die Dinge, die dich meistens eher zurückhalten. Es gibt gute Dinge, ich bin gar nicht allgemein gegen Social Media, aber was wir uns manchmal da so reinziehen, den guten langen Tag lang, das ist nicht das, was dich weiterbringt und freisetzt für ein Leben mit dem Herrn. Zweifel wird gesät. Unglaube wird gesät. Ein Lebensstil promotet, den Gott wirklich nicht ehrt. Und du schaust das an, bis du denkst, ja, ist ja normal. Ist doch gut so. Ist ja alles okay. Und du beginnst mit dieser Prägung zu gehen. Aber meine Lieben, wir sollten eine Prägung sein, ein Wort Gottes, ein Abbild des Herrn, das die Welt prägt. Das Salz, das rausgeht, das Licht, das scheint. Und nicht verprägt werden in dieser Welt und unsere Identität dadurch zunichte machen. Vielleicht sagt dir jemand immer, du bist so hässlich, du findest nie jemand. Du wirst immer alleine sein. Das vergiss es doch. Schon als klein warst du hässlich, du wirst immer hässlich bleiben. Also, es gibt Menschen, die haben das gehört. Das prägt sich ein in dir. Halte diesem das Wort Gottes entgegen. Du bist ein Niemand. Wer will schon was von dir hören? Du hast nichts zu sagen. Vielleicht hat Gott dir so viele gute Dinge gegeben, aber es hält dich zurück. So was können wir tun? Wir können uns einer Prägung aussetzen, die gute Dinge in uns prägt. Und das ist das Wort Gottes. Das ist diese Zeit mit Gott zu verbringen und zu hören, was er über uns denkt, was seine Gedanken sind, was er in uns einprägen möchte. Ich habe ein Beispiel da, das ist etwas Wunderschönes. Vielleicht kannst du nicht sofort connecten mit dem, aber wenn du das mal liest oder ich lese das mal, das ist so eine schöne Proklamation über deinem Leben. Der Herr sagt in Jesaja 62, 3-4, du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr und dein Land Vermählte oder Verlobte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Du siehst dich als einsam, als hässlich, als nichts wert. Lies diesen Satz. Lies diese Bibelstelle, bis du sie glaubst. Eine Ehrenkrone. Nicht nur, wieso eine Ehrenkrone? Und als kleine Randbemerkung. Das ist nicht die Krone, die du erbst, weil dein Vater oder die Queen ist gestorben, wir haben einen neuen König in England. Diese hat er geerbt, diese Position. Aber du bist eine Ehrenkrone, eine, die du nicht einfach geerbt hast, weil jemand anders dahingeschieden ist, sondern weil er sagte, du bist ehrwürdig. Dich sehe ich, dich möchte ich krönen, weil ich dich anschaue und in deine Augen schaue. Es ist nicht ein Zeitlauf, es ist ein bewusster Akt Gottes, der sagt, du bist eine Ehrenkrone, dich nehme ich in meine Hand. So wunderschön. Das bügelt all die Dinge aus, die in uns sonst so defekt und kaputt sind. Der Herr wird seine Lust an dir haben. Kannst du dir das vorstellen? Der Herr hat nicht nur Ansprüche an dich, sondern er freut sich an dir. Er freut sich an dir und sagt, ich will mit dir zusammen sein. Du bist nicht abstoßend für den Herrn. Der Herr hat nicht Schwierigkeiten, mit dir zu connecten. Es macht ihm keine Mühe, sich Zeit zu nehmen für dich. Er hat seine Lust an dir. Er freut sich. Es ist ein Wahnsinn. Es spricht von Emotionen, von Hingezogenheit. Das ist nicht eine administrative Sache. So, jetzt bist du Kind Gottes, also gehen wir nach dem Nachtessen, lese ich dir noch eine schöne Geschichte vor und das ist es dann. Nein, er hat Liebe für dich, er ist hingezogen zu dir, er möchte mit dir sein. Wir haben ja verschiedene Aspekte unserer Gottesbeziehung. Ich glaube, ich habe das letztes Mal ein bisschen angesprochen. Wir haben das letzte Mal über Freundschaft mit Gott gesprochen, aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind Freunde Gottes, wir sind Knechte Gottes, wir sind Sklaven Gottes und doch sind wir auch Söhne und Töchter. Wir sind seine Wegepartner, habt ihr das gewusst? Das steht im Epheser 2,18. Ihr Wegepartner des Herrn, könnt das nachlesen. Damals hat man gesagt Hausgenossen, die Hausgenossen Gottes. Ihr seid vielleicht Apostel, Propheten, Evangelisten. Es gibt viele Bezüge und Identitäten, die wir haben können in Bezug auf den Herrn. Aber die endzeitliche Identität, diese Identität, die wichtig wird in der Zeit, in der wir leben, ist eine. Und das ist die Identität der Braut und des Bräutigams. Darauf hinaus läuft nämlich alles. Denn es heißt, am Ende der Zeit, wenn der Kontrast besser wäre, könnte man es sogar lesen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So ein bekannter Vers. Wir sprechen vom Komm und Wasser des Lebens. Aber es ist die Braut, die da ruft. Es ist die Braut und das ist die Identität, die wir in der Bibel in diesem Kontext gegen die Ende der Zeiten lesen. Es sind nicht die Könige und Priester. Es sind nicht die Kinder Gottes. Es ist nicht die Armee Gottes, die aufsteht. Es ist diese Braut Christi. Das setzt die anderen Dinge nicht, es heißt nicht, dass die nicht stimmen. Es gibt eine Armee Gottes. Es gibt Könige und Priester in der Beziehung zum Herrn. Aber worauf wir in der Bibel den Fokus gesetzt sind, ist auf diese Braut Christi. Und das ist gerade für uns Männer manchmal etwas schwierig. Ich sehe zwei verlobte Damen in diesem Raum und ihr könnt euch mit dem sicher gut identifizieren, sagen, ich werde jetzt dann die Braut sein, ich sehe das Datum schon vor mir, ich habe gar nichts anderes mehr im Kopf. Aber für viele ist das etwas schwierig, sich damit zu identifizieren, Braut zu sein. Aber ich glaube, wir müssen nicht das in jedem Detail uns aneignen, aber der Kern, der darin ist, es spricht von diesem Begehren nacheinander, von Schönheit, vom Hingezogen, von freiwilligem Zusammensein, freiwillige Commitments und freiwillige Liebe, die damit verbunden ist. Unsere Funktion im Königreich Gottes ist vielleicht die als Könige und Priester. Wir funktionieren als Könige, wir funktionieren als Priester Gottes. Aber unsere Identität, wie sie beschrieben ist, ist als Söhne Gottes und als Braut Christi. Als Söhne Gottes sind wir in der Position als Erben für den Thron Gottes. Wir sind Erben des Thrones Gottes. Aber als Braut sind wir in der Position, von der aus wir Gottes Herz und sein Verlangen nach uns erfahren können. Ein Priester hat nichts damit zu tun, wie der Herr sich fühlt ihm gegenüber. Ein König, der ist da, um zu regieren. Aber die Braut, es gibt kein schöneres Bild auf der Welt als eine Braut, wenn es um Liebe geht. Die Braut verkörpert das, die Schönheit, die Liebe, das Hingezogensein. Und das betont die Bibel. Das ist so schön, dass gegen Ende der Zeiten nicht eine Funktion im Vordergrund steht, sondern Gottes Verlangen nach dir. Gottes Verlangen, das Ausdruck findet darin, dass er sagt, du bist meine Braut. Du bist wie diese Krone in meiner Hand. Mich verlangt es nach dir. Er sagt, da ist der Kontrast. Er sagt in Hohelied 4,2 sagt er, schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. Oh, das Hohelied. Wir werden, so Gott will, das nächste Mal etwas tiefer in das Hohelied gehen. Bereitet euch schon mal vor, die Herren. Es lohnt sich, auch als Mann, das sich mal auseinanderzusetzen. Aber er sagt im Hohelied 4,7 heißt es, schön bist du, meine Freundin. In allem, nicht deine Nase gefällt mir, aber dein Handrücken, der sieht komisch aus. Nein, in allem bist du schön, in allem. Du bist nicht perfekt, das weißt du selber, aber du bist schön in jedem Belangens in Gottes Augen. Nur weil du noch nicht dort bist, wo du vielleicht sein könntest oder solltest, heißt das nicht, dass Gott dich deswegen ablehnt. Du bist angenommen. Er schaut dich an und er ist wirklich hin und weg. In allem ist kein Makel an dir. Du schaust dich an und sagst, nein, das stimmt nicht. Ich weiß selber, wo meine Verfehlungen sind. Ich weiß, wo ich meinem Standard nicht genüge. Und ich weiß, wo ich vermutlich Gottes Standard nicht genüge. Aber er sagt, in allem ist kein Makel an dir. Er geht sogar noch weiter. Zwei Verse weiter heißt es, du hast mir das Herz geraubt. Du hast mir das Herz geraubt, meine Braut. Du musstest mich nur anschauen, steht in dieser Stelle. Und schon war ich hin und weg. Ich schaue dich an und ich sehe diese Schönheit. Und lass das wirklich bei dir einmal hineinsinken. Gott schaut dich an und sagt dir, du bist schön. Du bist schön, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Aber nicht nur innerlich, auch äußerlich. Du hast Mühe mit deinem Aussehen, Gott sagt, du bist schön. Du hast Mühe mit deinem inneren Leben, Gott sagt, du bist schön. Er sagt nicht, du brauchst keine Veränderung, keine Befreiung, du bist am Ende angelangt, aber du bist schön. Du bist schön. Lass das einmal hineinsinken in dein Herz und in deine Seele. All das, was dagegen spricht, alle Anklage dieser Welt, alle Anklage deiner Freunde, deiner Geschäftspartner, deines Chefs, deiner Kinder vielleicht. Alle Anklage kommt zum Ende, wenn er sagt, du hast mir das Herz geraubt und du, ich finde keinen Makel an dir. Sein Verlangen nach dir ist nicht, weil du das Richtige tust. Sein Verlangen nach dir ist, weil er dich geschaffen hat, ihn zu lieben. Wir sind geschaffen, ihn zu lieben. Und er wird dich lieben, ob du Dinge tust für ihn oder ob du nichts tust für ihn. Dein Lohn ist ein anderes Thema. Wir werden belohnt für unsere Werke. Aber seine Liebe, die kannst du dir nicht erarbeiten. Unmöglich. Am Ende der Zeiten, heißt es, werden viele zu mir, sagt Jesus, sagen, Herr, Herr, haben wir nicht ganz viele Dinge getan. Wunder und Dämonen ausgetrieben und alles. Und was sagt er? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Geht weg, ihr Übeltäter sogar. Hallo, wir haben Dämonen ausgetrieben. War das nicht in deinem Sinn, Gott? Wir schieben das in unserer modernen Theologie so auf die Pharisäer ab und sagen, ja, das waren die, die... Aber weißt du, die haben wirklich Dämonen ausgetrieben. Das sind nicht, von denen, die er hier spricht, das sind nicht irgendwelche Hochstapler, die sogenannte Nicht-Dämonen möglicherweise irgendwo ausgetrieben haben. Nein, die haben diese Dinge getan. Sie haben geweissagt, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben Wunder getan. Und Gott sagt, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, dass wirklich wir manchmal in dieser Gefahr stehen, auf diese coolen Dinge, coolen geistlichen Dinge zu schauen und uns daran zu messen. Das ist nicht der Maßstab Gottes. Ich wünsche mir Wunder. Ich wünsche mir, dass Dämonen fliehen. Ich wünsche mir all diese Dinge. Aber wenn wir dabei Gottes Herz verpassen und denken, wir sind jetzt die Helden, weil wir jemanden befreit haben, der schon bei 10 anderen Pastoren war und die haben das nicht geschafft, oder? Und jetzt ist die Person frei. Nein, wir wollen nicht Gottes Herz verpassen darin. Wir treiben Dämonen aus, weil wir ihn sehen, weil wir ihn lieben, weil wir sehen, wie er diese Person liebt. Wir tun Wunder, weil wir sehen, wie er jemanden liebt, der ein Wunder braucht. Es ist eine Beziehungsfrage und nicht eine Frage der Werke und was wir tun. Wir dürfen nicht da Gottes Herz verpassen, nur weil es ein paar Wunder gibt. Oh, ich wünschte mir so sehr, es gäbe mir Wunder, ich sag's dir. Wir hören von Entwicklungsländern oder jetzt von Ukraine oder so, wo Menschen in Gefahr und Schwierigkeiten sind, die erleben so coole Wunder. Ich denke manchmal, Mann, Jesus, muss hier das auch so schlimm werden, dass das passiert? Oder an was liegt es? Und dann führt er mich immer mal wieder zurück und sagt, oh, du, ich bin hin und weg von dir. Ich bin hin und weg von dir. Wunder, nicht Wunder, das wird alles vergehen. Die Bibel endet da, an dieser Hochzeit des Lammes. Das ist der Höhepunkt. Da ist das Ende des Zeitgeschehens. Danach gibt es, soweit ich das gelesen habe, keine Wunder mehr, weil es braucht keine mehr. Es werden keine Dämonen mehr ausgetrieben, weil die sind sowieso schon weg. Die Hochzeit dieses Lammes, die Hochzeit von diesem Gott mit seiner Braut auf dieser Welt, das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte der Bibel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Brautparadigma verstehen, dass wir uns das aneignen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass eine Identität nicht von heute auf morgen geschieht. Wir müssen darin wachsen oder etwas einprägen lassen. Du sagst, da, oh, das Brautzeug, das, ja, ja, das Heulied, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat, das soll in der Bibel sein, aber irgendwie ist das halt da drin, ich habe es als Pflicht mal gelesen, das war's. Ich verstehe, wenn du dich nicht direkt mit diesem auseinandersetzt oder dich so gut mit dem identifizieren kannst. Aber ich möchte dich ermutigen. Mach diesen Schritt nochmals. Geh mal da rein. Denn das zeigt auf den Höhepunkt, auf das Ende der Zeiten hin. Es wird nicht der große Heilige Krieg sein. Die Armee Gottes, die endlich all die Römer stürzt. Heute all das Kommunistische und all das Atheistische, die muslimische Welt, die werden alle erkennen, wenn die Armee Gottes kommt. Wir hatten das schon. Die Kreuzritter, der ganze Mist, der damit kam, das ist nicht Gottes Vision. Gottes Vision ist, er sucht einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin. Auf ewig. Eure Vorbereitung für die Versprechen an der Hochzeit. Auf ewig. Auf immer und ewig. Gott sucht jemanden, mit dem er sein Leben teilen kann, sein Herz teilen kann. Er hat so viele Generäle, er hat so viele Soldaten. Es mangelt ihm nicht an Priestern, aber es mangelt an Menschen, mit denen er sein kann, die bereit sind, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Als Soldat tust du einen Dienst, du kriegst einen Sold und wenn du entlassen bist, kannst du wieder tun, was du willst. Als Priester hast du deinen Dienst und zwischen deinen Diensten tust du, was du willst. Aber als diese Braut, da wartest du nur darauf, dass dieser Bräutigam endlich kommt. Wann kommt dieser Tag? Komm, Jesus, komm. Und wir rufen zusammen, komm, Jesus, komm, als diese Braut, weil es unser Verlangen ist. Im Epheser 5, im Epheser 5 heißt es, dass die Männer sollen ihre Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Und dann lesen wir hier, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Das tönt vielleicht komisch auf das erste Mal, wenn du es liest. Aber das ist in Bezug auf diese Braut. Eine Braut ohne Flecken, ohne Runzeln. Nicht mal etwas Ähnliches, nichts Zellulitis und weiß auch nicht, was da alles gibt. Nicht mal etwas Ähnliches wie eine Runzel. Herrlich, herrlich. Und das ist nach der Reinigung durch das Wasserbad. Das heißt, wenn du dein Leben begonnen hast mit dem Herrn, dann wird er noch dein Herz beschneiden, bereit machen, dass da nichts mehr ist, was unschön ist in seinen Augen. Dass er dich anschauen kann und diese Aussage stimmt, dass du makellos bist in allen Dingen. Jesus wird die Flecken wegmachen. Das heißt, am Tage der Hochzeit werden wir gut angezogen sein. Es steht in der Offenbarung 19,8, dass wir neue Kleider kriegen werden an diesem Tag. Runzeln, jedes Alter wird weggenommen werden. Endlich sind wir wieder jung. Ich frage mich immer, was ist das himmlische Alter? So, sind wir dann wie 20? Sind wir dann wie ein fitter 60-Jähriger? Wie sieht das aus? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass die Runzeln und Ähnliches weg sind und das Alter nicht mehr existieren wird. Wir werden einfach sein. Und er macht uns heilig. Diese Heiligkeit ermöglicht uns, ein Leben mit Freude mit Gott zu führen. Der Ruf zur Heiligkeit ist ein Aufruf Gottes, ihn in Einheit und mit ihm in Einigkeit zu leben und uns an seiner Schönheit zu freuen. Die Heiligkeit nimmt alles, was uns hindert, seine Zuneigung zu empfangen, weg. Das ist Heiligkeit. Dinge, die uns hindern, seine Zuneigung zu empfangen, das sind nicht heilige Dinge. Heiligkeit öffnet den Weg, damit wir seine Zuneigung sehen und empfangen können. Und wir werden tadellos sein. Alle unsere Mäkel werden weggenommen. Das tadellos, das bezieht sich auf die Opfer im Alten Testament, die mussten tadellos sein, sonst waren sie nicht würdig, als Opfer gebraucht zu werden. So, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Ist das vielleicht auch noch auf der Folie? Genau. Jesus sagte, ich komme bald. Er hat uns verheißen, dass er kommt. Er sagte, macht euch bereit. Ich komme bald. Und glücklich ist, wer sich an die prophetischen Worte dieses Buches hält, steht in Offenbarung 22,7. Also an was halten wir uns? Wir halten uns daran, dass der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, der rufe, komm. Ich finde die Bibelstelle da nicht mehr. Und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Tada. Genau. Die Braut, die Identität der Braut, daraufhin sollten wir Wert legen, dass sich das entwickelt in unserem Leben. Ich glaube, es ist wirklich relevant. Das hebt andere Identitäten nicht auf. Je nach Kontext hast du eine andere Vorstellung oder andere Identität. Manchmal höre ich Leute sagen, ja, ich finde meine Identität nicht im Herrn. Es gibt nicht nur eine. Es gibt nicht nur eine Identität für dich im natürlichen Leben. Ich bin Schweizer, das ist meine Identität, steht zumindest auf meinem Pass. Ich bin Schweizer, aber ich bin auch Vater, das steht nicht in meinem Pass. Aber ich bin es trotzdem. Ich fühle mich sehr als Vater. Ich identifiziere mich total damit. Steht trotzdem nicht in meinem Pass. Ich bin hier Gebetshausleiter. Das steht schon gar nirgends auf der Website. Aber es sind verschiedene Identitäten. Es kommt darauf an, was du tust, wer du bist, was für eine Hautfarbe du hast, wo du her bist. Es ist immer lustig, wenn man... Ich habe kürzlich mit jenem, der offensichtlich migriert ist, ein dunkelhäutiger Mann, gesprochen und sagte ihm, von wo bist du? Und ich wollte eigentlich wissen, wo er wohnt, in Bern oder in der Umgebung. Und er hat gesagt, ja, ursprünglich aus Malawi oder irgend so. Ich dachte, ja, er ist sich so gewohnt, dass die Leute fragen, woher kommst du ursprünglich vorher? Aber der hat so Berndeutsch gesprochen, mehr als ich, und das war gar nicht meine Frage. Aber seine Identität wurde geprägt von anderen Leuten, die sagen, hey, du siehst ein bisschen anders aus als hier die Berner, also von wo kommst du denn? Und er hat diese Frage so erwartet und so beantwortet. Wie beantwortest du die Frage nach deiner Identität? Was erwartest du, wenn dich jemand fragt, wer bist du wirklich im Herrn? Wer bist du wirklich? Bist du so verprägt, dass du die Dinge glaubst, die die Welt über dich sagt, diese Dinge, die dich halten und festhalten, oder bist du in dieser Freiheit, in der du weißt, dass du begehrt bist von Gott, dass er dich anschaut und sagt, ich bin hin und weg von dir. Nicht nur heute, wo du dich hübsch gemacht hast und gut drauf bist. Ich bin hin und weg von dir in deinen größten Tiefen, in den tiefsten Dunkelheiten deines Lebens. Ich schaue dich an und ich begehre dich. Ich schaue dich an, ich habe meine Lust an dir. Bist du im Loch? Ich möchte dir heraufhelfen. Bist du da oben? Ich freue mich mit dir. aber ich möchte mit dir zusammen sein auf immer und ewig. Und darin müssen wir wachsen. Vielleicht gibt es Dinge, die dich jetzt beschäftigen, und ich habe das auf dem Blatt mit den Checkpoints vermerkt. Schau dir das doch mal an. Was gibt es für Festlegungen in deinem Leben? Wo findest du Identität, weil du eine gewisse Prägung erfahren hast, die dich abhält davon, im Herrn zu wachsen? Wo gibt es Dinge, die dich zurückhalten? Wo sind die schönen Dinge, die der Herr ermutigt in dir zum wirklich weitergehen, wirklich weiter wachsen? Ich glaube, dass wir so viele Lügen glauben in diesem Leben, die nicht Gottes Aussagen sind. Der kann diese wegnehmen mit einem Wort, wenn man dich anschaut. Sagt, es ist kein Makel an dir, in keiner Weise. Du bist schön, meine Freundin. Ich bin hin und weg von dir. Und ein Aspekt, diesen als letzter Punkt. Wenn wir als Armee Gottes aufstehen würden, jetzt in dieser Zeit, und die Leute dazu verdammen zu glauben, und sonst kommt das Schwert, das führt nicht in eine Beziehung der Ewigkeit. Aber wenn wir so begeistert sind von diesem Gott, dass wir mit dem Geist zusammen rufen können, komm, komm zu Jesus, dann kommen diejenigen, die das hören. Und weißt du, manchmal versuchen wir die Menschen so zu überreden für das Evangelium, und ich habe echt keine Sicht für das. Ich bin sehr für Evangelisation und das Wort Gottes muss raus. Aber hören werden nur diejenigen, die hören wollen. Vielleicht müssen sie es 10-mal hören, bevor sie es hören wollen. Es ist kein Wort verloren. Rede mit jedem und jeder über den Herrn. Halte dich nicht zurück, aber zwinge niemanden zu glauben. Denn der Herr sucht nicht Arbeiter, die einfach, wie wir gelesen haben, Dämonen austreiben, Wunder tun und dann denken, das ist es. Er sucht jemand, mit dem er sein Herz und seine Liebe teilen kann. Jemand, der ihn liebt. Und das geht nicht, nur weil du musst. Sondern wenn du hörst, jemanden sagen, hey, komm, 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 Jesus wird kommen. Und du bist begeistert. Und das widerspiegelt deine Identität, nicht dein Label, wie auf der PET-Flasche. Du bist eingeprägt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist die Braut Gottes. Das hat Auswirkungen. Mehr als einen Punkt zu machen, was recht und was richtig ist. Deine Prägung wird sprechen, manchmal lauter als Worte. Auf dem Blatt für euch zum Mitnehmen auf der Checkpoint, hat es hinten ein bisschen ein längerer Text. Das sind Bibelstellen, die etwas kreativ aneinandergereiht wurden. Ich habe die mal zusammengetragen und das gibt einen wunderbaren Text, was Gott über dich sagt. Es ist kein einziges Wort, in das nicht so in der Bibel steht. Du wirst staunen, wenn du das liest. Lass das wirklich dein Herz bewegen. Lass deine eigenen Schwachheiten, lass deine Komplexe, vielleicht auch deine Dinge, die du zurecht weißt, das stimmt nicht. Lass das mal liegen vor diesem Altar Gottes. Und lass ihn dir begegnen. Ich will nicht sagen, räum nicht dein Leben auf. Er wird unsere Herzen beschneiden. Räum dein Leben auf, aber warte nicht, bis du denkst, Gott kann dich lieben. Gott liebt dich jetzt. Jetzt, so wie du bist. Gott ist jetzt hingezogen zu dir. Mach weiter in deinem Leben. Räum auf, wachse, sei dran. Aber warte nicht, um seine Liebe erleben zu können.